Ay. Oh, cucurucucu. Oh, yeah. Da, 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 da. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Ja, fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Oh ja, Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Du, ich wünsche einen schönen Ostersonntag, mein lieber Oliver.
Oh, danke, lieber Jan, das wünsche ich dir auch. Ey, es ist schon unser 13. Ostern gemeinsam hier in der Podcast-Welt, glaube ich, oder unser 12.
Nee, es ist unser 13. Ostern. Ich habe gerade auch nachgeschaut. Ich habe irgendwie immer an Ostern das Gefühl, jetzt merkt man, wie die Zeit vergeht. Heute ist Ostersonntag. Das ist ein Opener von Michael Reichmann. Der ist schon so ein bisschen älter. Letztes Jahr hat er uns ihn zugeschickt und wir spielen ihn ab und zu mal. Vielen lieben Dank und auch dir frohe Ostern, lieber Michael, für diesen tollen Latin-Opener. Ja, nochmal schön zum Ende rein. Ja.
Bist du denn richtig in so einer osterhaften Stimmung?
Ja, ja, ich weiß immer nicht so genau, da blamiere ich mich auch immer im Kollegenkreis. Das sind alles so progressive, junge, woke Leute, aber trotzdem sind die erschreckend bibelfest. Und da blamiere ich mich gerne mal vor den jungen Leuten, dass ich immer nicht weiß, was Ostern eigentlich ist. Und es ist, glaube ich, am Montag ist Jesus wird er auferstanden sein. Es ist, glaube ich, das Fest, wo man die Passion feiert. Die RTL-Passion, diesen Mittwoch lief sie wieder, die Passion, unglaublich, ja. Mit Ralf Richter als Barnabas. Wir durften es nicht verraten, wir wussten natürlich, dass er den Barnabas spielt. Er war Ralf Richter bei uns vor 2 Wochen noch und dann haben wir ihn am Mittwoch gesehen bei der großen Passion bei RTL. Genial.
Ach, wie schön. Ja, ich bin da gar nicht drin gewesen. Ich mach Feier wie immer eigentlich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ist das jetzt hier der Podcast heute für die Leute, den Ostern am Arsch vorbeigeht, oder ist es der Podcast für die ganze Familie, die jetzt zusammen im Garten sitzt, Ostereier gesammelt hat und jetzt bringt die Mutti vielleicht den Kuchen und man setzt so und lacht so und denkt so, das war wieder gut vom Janni und vom Olli. Oder sind wir heute der Podcast, der sagt, scheiß auf die Scheiße, ist ein Tag wie jeder andere, wir ziehen das gemeinsam
durch. Aber gibt's denn Ostermuffel? Ich glaube, Ostern ist doch so ein Fest. Es ist zwar super religiös, also im Katholizismus ist es ja, glaube ich, der höchste Feiertag, noch höher als Weihnachten, aber es gibt doch eigentlich nicht so richtig Leute, die Ostern, Weihnachten ist man so muffelig, weil man da so viel drumherum im Supermarkt um die Ohren geschmissen bekommt. An Ostern ist doch, das Wetter wird langsam schön, alle haben irgendwie doch immer Bock auf Ostern.
Wer auch ehrlich gesagt, es war ja einfach nur eine Frage,
ob es ist so ein Einstiegsfeiertag, also ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die jetzt gerade so frisch mit dem Ramadan durch sind, dass sie denken, ah ja komm, also Ostern, das ist so ein Einstiegs, quasi sowas wie Marihuana für Heroin. Ist Ostern eigentlich fürs Christentum? Man kommt über Ostern, kommt man ins Christentum rein. Ja, weil Weihnachten ist ja schon hardcore, diese ganzen, wo in NRW immer die Schule ausfällt, das finde ich auch total krass. In Nordrhein-Westfalen, wo ich einen Großteil meines Jahres verbringe, die sind so religiös, da gibt's viel mehr Feiertage als in Berlin zum Beispiel, wo sie schon irgendwie den Geburtstag von Kai Wegner als Feiertag proklamieren oder irgendwie feministischen
Kampftag. Gibt es denn generell einen Feiertag, den du vielleicht so mit Neid betrachtest und denkst, ach, den könnte ich mir hier auch gut vorstellen bei uns in Köln oder Deutschland, zum Beispiel sowas wie den Karneval in Rio. Oder sowas wie den Tag der Toten in Mexiko. Also so irgendwas, wo du denkst, ah, das würde ich auch gerne haben. Wo sie so angemalt durch die Straßen.
Also ich finde den feministischen Kampftag, das ist glaube ich der 8. März. In Berlin ist es ein Feiertag. Das finde ich ehrlich gesagt ganz cool und den gibt's in Nordrhein-Westfalen nicht. Und es gibt auch so Christenfeste in
Nordrhein-Westfalen. Also da bist du neidisch, dass wir den haben.
Ja, ich finde das. Nicht. Weil wir hatten ja jetzt am Freitag, Karfreitag, wo man auch wirklich, da ist unsere Sendung ausgefallen, weil das ZDF sitzt in Mainz, Rheinland-Pfalz, auch ein katholisches Bundesland. Und da ist man auch sehr ernst am Karfreitag. Da darf nichts Lustiges laufen. Es darf nicht gelacht werden im Fernsehen. Alles so, das ist ja sogar ein Gesetz, haben wir, glaube ich, zum 100. Mal
gesprochen. Wenn der bundesweit wäre der feministische Kampftag, dann könntest du dich mit Ali Schwarzer dann irgendwie bei RTL und 2015 moderiert von Günter Jauch in die Sendung setzen, zum großen Streitgespräch.
Hättest du Bock mal warst du schon mal in einer Talkshow zu Gast? Also in so einer Talkshow, wo es um politische Sachen geht?
Ja, einmal bei Stefan Raab, da habe ich auch eigentlich
ganz gut abgeschnitten. Ach so, ich erinnere mich, stimmt.
Nur am Ende, da wollte ich dann zu nett sein. Ich hätte fast abgesahnt. Ne? Ich war immer Punktsieger. Es gab da irgendwie 3-4 Runden. Ich kann mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Und am Ende wurde ich gefragt, was ich von den Politikern halte. Und da hätte ich einfach nur sagen sollen, aufhängen, alle aufhängen. Habe ich aber nicht. Stattdessen habe ich gesagt, die haben außen auch Menschen und so. Und das war vielleicht ein klein bisschen zu sanft. Und die Leute hätten mehr Wut von mir erwartet. So, ich rede die ganze Zeit und sehe einen eingefrorenen
Jan. Ich sehe auch einen eingefrorenen Olli Schulz.
Aber ich habe die ganze Zeit durchgeredet. Hast du mich gehört?
Ich habe dich gehört, ich habe dich aber auch eingefroren gesehen. Aber es ist alles in Ordnung. Jetzt sehe ich dich wieder. Sag mal, wie hieß denn die Show nochmal? Das war diese Wahlkampfshow, Die letzte.
Einer weiß es, oder? Nee, ich weiß, also er hat da kurz, das war die Zeit, wo Stefan Raab machen konnte, was er wollte, wo jedes Show ein Hit war.
Ich habe letztens so eine Liste gesehen über die reichsten Showmaster und da ist Stefan Raab auf Platz 1 mit 130 Millionen. Als selber jemand, der öfter mal durch die Listen der reichsten Leute gezogen wird, muss ich sagen, das ist, glaube ich, ziemlich weit weg von der Realität. Ich frage mich aber, ob das nicht wirklich stimmt, dass Stefan Raab eigentlich derjenige ist, der am meisten abgesahnt hat. Weil der
ich
ist so,
bin mir sicher, dass er das, ja.
In so vielen Formatrechten drin und ich glaube, der ist auch jetzt bei RTL schmeißt er den halben Laden demnächst. Bei ProSieben ist auch jede zweite Show irgendwie auf seinem geistigen Eigentum bewachsen. Und ich frage mich auch, wie das Verhältnis ist zu seinem ehemaligen Kompagnon, sein Sidekick, Markus Wolter, weißt du das noch? Bei Vivasion stand der immer hinter der Kamera, war der Producer von Stefan Raab. Und der hat jetzt, glaube ich...
Von dem weiß ich auch nicht, was er macht. Aber der war, glaube ich, bei dieser Viva-Doku nochmal zu sehen in den Rückblenden oder hat er
geredet? Ja, Markus Wolter ist der Chef von Bunny Jai. Der ist jetzt, glaube ich, ein Geschäftspartner von Joko und Klaas, aber so genau weiß ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Es ist eh so, in den letzten Monaten, ich habe total den Überblick verloren, wer mit wem gerade, wer gerade angesagt ist. Ich bin kaum noch bei Twitter, ich weiß das alles nicht mehr.
Ja, das ist mein Problem ebenfalls. Und ich versuche, damit die Leute nicht denken, ich bin noch up to date, mir irgendwas einzufangen, aber ich komme auch gerade nicht mehr hinterher. Ich glaube, jetzt ist gerade so ein neuer Step, auch an neuen Sendungen, Moderatoren, Moderatorinnen, wo ich auch... auch als Nicht-Fernsehmensch, wie ich mich jetzt bezeichnen kann, auch keinen Überblick mehr habe. So. Aber ich lasse mich überraschen, was da kommt. Ich wollte noch irgendwas zu Stefan Raab gerade sagen, aber es fällt mir jetzt
die
nicht
Szene,
mehr ein.
Schade, ich bin letztens in Sülz vorbeigefahren, an dem Ort, wo, glaube ich, erzählt man sich in Sülz immer noch, in Köln-Sülz, ein Stadtteil im Süden. Ich bin mit dem E-Scooter dran vorbeigerollert. Da gibt's, glaube ich, in der Sülzburgstraße ist die ehemalige Metzgerei. Und ich kenne noch von dem Kollegen Mr. X, der auch sehr oft zuständig ist für die Heavy-Metal-Einspieler bei uns bei Metal am Mittwoch, du weißt, von wem ich rede, der kennt noch so ganz alte 90er-Jahre-Geschichten immer von Stefan Raab. Das ist ohnehin so, wenn man neu ins Showgeschäft reinkommt. Ich habe angefangen in Köln der Nullerjahre. Da habe ich so die letzten Ausläufer von Rudi Carrell-Geschichten mitbekommen. Da habe ich mal mit einem, inzwischen ist er, glaube ich, sogar Dschungelautor, mit einem lieben Kollegen, dessen Namen ich nicht nenne aus Datenschutzgründen. Liebe Grüße, er weiß, wer gemeint ist. Mit zwei genialen Comedy-Autoren saß ich mal bei 1 Live und habe als Autor für die 1 Live Krone geschrieben und diese beiden Autoren hatten ganz viele tolle Rudi Carrell Geschichten zu berichten, weil die noch für 7 Tage 7 Köpfe geschrieben haben und das gibt's, glaube ich, inzwischen auch mit Stefan Raab in Köln, dass 1000 Leute mit dem schon mal irgendwie zusammengearbeitet haben und der nur noch in so einer Gerüchtewolke existiert, die auch länger glaub noch...
Der ist auch abgetaucht und das ist nämlich das, was ich dir gerade noch erzählen wollte. Stefan Raab ist inzwischen nur noch ein Mysterium. Jeder hat von seinem Namen gehört, aber keiner hat ihn lange mehr gesehen. Da gibt es noch mal eine Sendung von ihm produziert, denn sollte er mal da gewesen sein, es gibt aber kein Foto. Ich glaube, der ist abgetaucht. Ich glaube, es kommt Conspiracy Theory von Olli Schulz. Der ist so reich, ne? Also wirklich richtig, richtig reich, dass ich glaube, wenn du eine gewisse Summe Geld angehäuft hast, ich weiß nicht, ab 500 Millionen auf deinem Konto, kriegst du irgendwie eine SMS oder einen Brief von so einem super geheim elitären reichen Club und sagt, du hast jetzt so viel Geld, du kannst es mit uns abhängen. Und dann trifft man sich nur noch in den Bergen und hängt nur noch irgendwie in einem wirklich auch abgeschottet, dass die Presse, also in einer ganz anderen Welt. Und das habe ich mir immer früher gedacht, dass es die ganz, ganz Reichen gibt. Und jetzt kommen natürlich die Verschwörungstypen und sagen, ja, die gibt's ja, die leben ja in Hollywood, die trinken ja Kinderblut. Nee, aber ob es dann nochmal so ein Level gibt, was wirklich so ein geheimnisvolles, was weiß ich, so ein Vulkan, wo der Hubschrauber reinfliegt.
Ich glaube auf jeden Fall, Bulli Herbig ist mit dabei. Also ich glaube, Bulli Herbig ist der zweite, wo ich auch nicht so genau weiß. Also der ist irgendwie, hat es nicht nötig, präsent zu sein. Und Harpe ist, glaube ich, auch einer, der in diesem Club mitspielt. Jemand, der sich aussuchen kann, ob er irgendwie...
Wenn es diesen Club gäbe, was machen die, wenn die sich dann treffen in dem Club?
Die lästern über die Leute, die noch arbeiten müssen für ihr Geld.
Und das ist wahrscheinlich wahnsinnig befreiend.
Also ich kann mir vorstellen, es gibt nur noch wenige, auch so dieses 90er-Jahre-Fernsehen, wo heute mal sagen, hey, Leute, das ist ja, ihr werdet alle wahnsinnig gut bezahlt beim Fernsehen, das muss man wirklich mal sagen, es ist absolut kein Vergleich zu den Schubkarren an Geld, die die Leute rausgetragen haben zur Blütezeit des Fernsehens.
Ja, also, vor allem, das war die Zeit, wo es auch vor allem alles in eine Männerdomäne, wir haben nur Männer aufgezählt. Na, jetzt frage ich mich, gibt es eine Frau auch nur, die ansatzweise in diese Kategorie fällt?
Anke, glaube ich, aber Anke ist auch noch ordentlich am Schaffen, also ich glaube, die kriege ich auch gerade so die Miete bezahlt. Dafür macht sie zu viele Projekte irgendwie.
Ja, das kann sein. Naja, man soll einfach nicht so viel jetzt spekulieren. Das ist jetzt auch.
Aber warum denn nicht? Also wir sind ja auch Gegenstand von Spekulationen.
Mir geht's einfach darum, gibt es für super, super Reiche Anke Engelke oder Thomas Gottschalk gehört nicht mehr dazu.
Ich glaube, seit die Mühle verbrannt ist. Ich glaube, Thea hat eine Menge mitgenommen. Den Panther.
Ja, genau.
Die Mühle.
Ich glaube, die Mühle, den Panther und auch ein Stück vom Konto. Mhm. Und ich, der darf nicht mehr. Und die anderen werden immer noch mit dem Helikopter in diesen stillgelegten Vulkan geflogen, wo die sich einmal im Jahr treffen, die Superreichen ablästern, über die die noch arbeiten müssen. Und was machen die noch da, frage ich mich. Gibt es also, es ist ja...
Zeigen sich also, gegenseitig vielleicht Drehbücher oder Skripte, neue Projekte? Ich weiß es nicht genau, aber es umweht sie auf jeden Fall ein Hauch von, wir haben es nicht nötig. Stefan, gar nicht, also das Krasse an dem ist, der weiß auch gar nicht, der ist auf, also bewundernswert weg einfach. Der hat absolut keine Beziehungen zum Showgeschäft, zumindest nicht von denen ich schon mal gehört hätte. Und ich bin wirklich heiß auf Gerüchte. Also wenn man mich begeistern kann.
Ja, das liegt aber daran, dass der tatsächlich auch ein Leben davor hatte. Als Metzgergeselle, glaube ich, oder Metzgermeister ist er dann gewesen.
Ich weiß nicht, aber Meister ist, aber Geselle ist er auf jeden Fall.
Meister nicht, aber Metzger ist er auf alle Fälle. Und da hast du ja schon mal ein normales Leben. Also und das sind ja die besten Millionäre, sind ja die, die ein normales Leben hatten. Und ich hatte ja auch noch ein normales Leben. Ich will nur gerne auch einer von denen. Also ich habe es noch nicht geschafft, leider. Das liegt daran, dass ich zu wenig.
Das ist übrigens auch der Grund. Also viele Leute, ne, es wird dann, Hans-Georg Maaßen hat mal gesagt, 96 Millionen Euro würde ich verdienen im Monat, hat er im Internet gelesen. Es gibt, die Welt hat mal irgendwelche Vertragsentwürfe kolportiert und hat irgendwelche Sachen rumgeschickt. Ist auch immer gerne genommen, in meinem Bereich, da sagen sie immer gerne, ja, das ZDF und so, über Spotify redet nie irgendeiner. Wobei man sagen muss, geldmäßig ist bei Spotify auch nicht viel drin. Wir kriegen das Familienabo kostenlos jeden Monat.
Das stimmt.
Wobei man sagen muss, auch die ersten 3 Jahre habe ich dein Abo bezahlt. Weißt du das eigentlich noch oder machst du das immer noch?
Das hast du wirklich noch.
Ja, ich hab, ja.
Ich habe dein Spotify.
Machst du das noch immer? Nee,
soll ich mal kurz nachgucken? Ne?
Warte mal, ich guck mal kurz. Nee,
ich glaube, ja.
Ich meine, ich habe dir dein Spotify.
Ich zahle aber auch noch für einen Kollegen, ich glaube für 1000 Mark, André, zahle ich noch ein Abo. Ja. Aber der hat sein Handy nicht mehr, aus Conspiracy-Gründen. Der hat Apple, der hat kein iPhone mehr.
Oh, warum? Weil er Angst hat,
dass wir abgehört werden. Also keiner, weiß ich nicht. Aber der auf alle Fälle wie so normalen Knochen. Zurück, das machen viele momentan, zurück zu den ursprünglichen Dingen des Lebens.
Ich habe ja Mittwoch erzählt, dass mir die Earpods verloren gegangen sind. Ich habe sie immer noch nicht wiedergefunden. Und jetzt, weil ich habe noch nie neue gekauft. Ich struggle jetzt damit, weil du gesagt hast zweimal, ob ich mir noch welche kaufen soll.
Oh. Ja, da macht er so kleine Bänder dran, die so um Hals hängen, wie so eine Kette oder so, keine Ahnung.
Es nervt
so
sehr.
Große einfach.
Ja, ich muss mal gucken.
Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ganz kurz. Ich koche heute für die ganze Familie, ne? Und ich habe einen Pilz gekauft. Ich habe ihn noch nie, aber ich finde, er sah so ansprechend aus. Hä? Und habe heute, also gestern habe ich den gekauft. Weißer Buchenpilz. Den habe ich, guck dir den mal an.
Buchenpilz.
Weißer Buchenpilz. Den brate ich gleich in Butter an. Ja, mit Zwiebeln.
Ist das so ein Knoten? Sind das diese kleinen Dinger oder ist da dieser Klumpen auch mit dran?
Der Klumpen ist auch mit dran.
Das ist ja ein Riesenstamm, aus dem so kleine Pilze rauswachsen. Und wo hast du den gekauft in Berlin?
Den gab es hier um die Ecke im Supermarkt.
Bei Edeka? Bei Rewe?
Nee, beim türkischen Gemüseladen. Der hatte, und da stand extra ein Schild, heute weißer Buchenpilz.
Oh, der sieht aber
und
sehr
ich habe ihn noch nie gegessen. Und der sieht sehr gut aus, ist sehr schmackhaft. Ich mixe ihn mit ein paar Champignons, brate ihn gleich an. Mhm. Ja, und dann mache ich Ofenkartoffeln noch dazu, so kleine Drillinge, mache ich in den Ofen mit Öl, Drillinge, dann mache ich Rotkohl und dann gibt es ein Pilzragout.
Sag mal, wo wir gerade über Pilze sprechen, ich bin neidisch immer, wenn ich mal in so einem Edelbistro im KDW, wenn ich mit meinen Freundinnen aus der Kölner Literaturszene mal in Berlin essen gehe, dann gehen wir gerne mal in den 6. Stock ins KDW und wenn man da so ein Pilzragout bekommt und dann irgendwie Sascha Lobo vorbeikommt, auf einem Parmesanrad und einem nochmal Trüffel auf die Nudeln hobelt, dann freut man sich so sehr darüber. Das ist Sascha Lobo im 6. Stock oben auf dem Parmesanrad von Tisch zu Tisch fährt, wie so auf so einem Einrad und Leuten einen riesengroßen Trüffel, während er einem Sachen übers Internet erzählt, auf die Pasta hobelt. Da kriegen die das immer so hin, Pilze so geil anzubraten. Ich habe mir letztens mal so eine in der Metro so einen Sack mit Steinpilzen gekauft, weil ich immer auf der Suche war nach frischen Steinpilzen, aber die immer schon von den Pilzfreaks weggeschnappt werden. Und habe ich den Sack tiefgefroren mir gekauft und will mir die anbraten und die werden nie geil, die werden immer wässrig und dann habe ich schon den Tipp bekommen, man muss es ohne Öl machen. Das hat aber auch nicht so richtig funktioniert.
Das habe ich auch auf TikTok gesehen bei so einem Koch. Erstmal ohne Öl angeblich die so erhitzen, dass die Flüssigkeit aus den Pilzen rausgeht. Aha. Dann erst das Öl dazu. Aber bei mir kam keine Flüssigkeit aus den Pilzen raus.
Genau. Oder sie werden so ganz so zäh und gummiartig, schmecken irgendwie nicht. Und ich bin dann wirklich immer sehr neidisch, wie das die besseren Köche hinbekommen, die Pilze so anzubraten, dass sie wirklich, ich finde es total lecker.
Schmackhaft, ja.
Ja, so Pilze, angebratene Pilze sind wirklich toll, aber vielleicht habe ich die Geduld einfach nicht. Also ich nehme das auch.
Das ist das Problem, ich brate viel. Die Pfanne ist generell bei 80% der Sachen, die ich in der Pfanne brate, zu heiß, wenn das Gericht reinkommt, und dann stelle ich es wieder runter. Ich gehe grundsätzlich auf 9.
Ja, das ist nicht richtig. Ich mache ja immer sonntags Pfannkuchen. Jeden Sonntag mache ich mir amerikanische Pfannkuchen, selber alleine für mich. Hab alles abgemessen seit Jahren und perfektioniert es jeden Sonntag. Es hat was sehr Meditatives, und es hat Jahre gedauert, bis ich die richtigen, ich mache es immer in 2 Pfannen, damit es schnell geht, damit die Pfannkuchen nicht warm gehalten werden müssen, und ich esse immer 6 Stück. Ich habe 6 Stück, für mich alleine 6 Stück.
So kleine aber, ne?
So kleine Pancakes. Und ich habe eine große beschichtete Pfanne und eine kleine beschichtete Pfanne, und es hat Jahre gedauert, bis ich die richtige Temperatur rausgefunden habe für den Pfannkuchenteig. Und es ist zum Beispiel auch bei der großen Pfanne, ist es eine unterschiedliche Temperatur als bei der kleinen. Die große ist 5 und die kleine ist 4. Und ich hatte zwischenzeitlich einen Herdwechsel und musste da eigentlich komplett von vorne anfangen, weil der Herd kaputt gegangen ist. Habe ich, glaube ich, mal erzählt. Und dann musste ich alles nochmal neu austarieren, bis ich das hinbekommen habe.
Ja, du musst auch den Herd lesen können. Das dauert eine Zeit lang. Da musst du erstmal ein paar Sachen zu testbraten, um wirklich zu wissen, wie arbeitet der Herd, wie ist die Symbiose zwischen Herd und Pfanne und Ähnlichem.
Du hast mir letztens vor der Sendung, kann ich vielleicht mal offenlegen, als wir am Mittwoch Boomer Cringe aufgenommen haben, hast du gerade leckere Kroketten mit Jamón Ibérico gegessen?
Ja, ja, ja.
Und das waren spanische Kroketten. Wie ist denn heute an deinem Ostersonntag... Wo ist denn da die Proteinkomponente in deinem großen Sonntagsmenü? Also wo ist denn, gibt's Fleisch bei dir heute? Oder machst
Rotkohl.
Du irgendwie?
Nee, es gibt kein Fleisch.
Kein Fleisch? Also nein, Drillinge, Rotkohl?
Ja, und dann brate ich noch Tofu-Würfel dann.
Ach Quatsch, du machst keinen Tofu.
Natürlich
mach 100%ig machst du keinen Tofu,
Alter. Alter, ich bin der Einzige, der ab und zu Fleisch isst in der Familie. Ich kann es mir nicht erlauben. Du machst
keinen Tofu,
es ist keiner.
Du musst ja nicht gleich Tofu machen.
Doch, ich mach Tofu. Ich finde Tofu so mittel, wenn ich ehrlich bin.
Ja, eben. Ich finde Tofu auch voll mittel.
Ich mache auch wenig Tofu zum Strecken, nur so ein bisschen rein. Der größte Teil wird aus. Das ist einfach so eine cremige Pilzsoße. Und das auf Kartoffeln rüber, das ist doch komplett nahrhaft. Und dann noch ein Teil Rotkohl dazu. Ich brauche da echt kein Fleisch zu.
Ja. Ich muss noch einen kleinen Nachtrag.
Ganz kurz, bevor du den Nachtrag kommst. Ich habe hier gerade was gefunden. Ich hatte seit Wochen ein Quiz vorbereitet. Ich bin nicht fertig geworden, weil ich auf Tour war und alles Mögliche. Das Stimmenquiz. 5 weibliche, 5 männliche Stimmen aus deiner Ära. Aber eine Stimme, ne, will ich heute mal ganz kurz abspielen. Okay. Und mal gucken, ob du sie erkennst. Bist du bereit?
Ja, gerne.
Und es geht auch um deinen Lieblingssender Radio Bremen 4. Mhm.
Radio Bremen 4, das ist also unsere neue Welle.
Jörg von Torra.
Es soll bestehen.
Ja, ging natürlich. Ganz schnell. Ja, natürlich. Sofort gehört. Jörg von Torra, na klar. Ich kenne den Ausschnitt sogar. Das ist eine Moderation von Buten und Binnen. Jörg von Torra sitzt da im Studio und redet, ich glaube, 1984 oder 82, ich weiß gar nicht, wann Bremen 4
gegründet. 86. 1. Dezember 86 sind die an den Start gegangen.
Es war,
zu meiner Verteidigung, das war auch der leichteste von den Stimmen. Es wird immer schwerer, aber ich wollte den mal ganz kurz, weil wir gerade neulich über ihn nämlich geredet haben. Und 86 ging Bremen 4. Die anderen Jockels, die da alle zu sehen sind in diesem Bericht, die kenne ich alle gar nicht. Kann man sich auf YouTube angucken.
Ja, ich glaube, es ist Dr. Wolfgang Hagen mit dabei, der damals als Legende Dr. Nox der Wellen, ich glaube, er war noch nicht Wellenchef, aber er war schon Spezialmoderator. Und das war auch mein erster Chef, den ich bei Radio Bremen kennengelernt habe. Ein gnadenlos überqualifizierter Kulturwissenschaftler, der eigentlich viel zu schlau und viel zu belesen war für den Job einer Leitung einer Popwelle, die wirklich einfach stumpf Musik gespielt hat. Und an den habe ich irre Erinnerungen, und über den gibt's irre Geschichten, weil der zum Beispiel auch das Verkehrsservice-Programm, also man hat ja beim Radio, musste man früher, es war sehr wichtig, die Verkehrsmeldungen, bevor es Google Maps gab, musste man die Verkehrsmeldungen vorlesen. Und die Software dafür hat Wolfgang Hagen selber programmiert und dann für die ganze ARD zur Verfügung gestellt. Der hat das quasi, weil er Ahnung von Computer hatte, hatte das für die gesamte ARD programmiert, und an alle Wellen, die haben jahrzehntelang mit einem Programm des Wellenchefs von Radio Bremen 4 gearbeitet und ihren Verkehrsservice bekommen. Noch als ich die Late Line moderiert habe, habe ich das quasi, habe ich dieses Programm benutzt.
Schön. Das sind auch die guten alten Geschichten noch von dem guten alten Jan Böhmermann. Als du noch ein kleiner Junge warst, kann man sich auch noch einiges angucken, auf YouTube nämlich. Diese ganzen Sachen kriege ich immer wieder zugeschickt von Leuten. Wir haben es selber online geschickt. Wollte ich mal ganz kurz sagen, ich kriege sowieso immer so komische Post. Eine Sache noch, wir haben fantastische großen 5 bekommen, Jan.
Oh ja.
Die wir heute machen müssen. Eine super Mail. Und ich glaube, das ist ein Thema, was viele da draußen auch fühlen können, viele Leute. Dann wollte ich noch sagen, es gibt nicht nur Paranoid und es gibt nicht nur Pronoid. Hm. Also Pronoid ist, wenn man denkt, die ganze Welt
ist hinter einem. Android. Ne?
Antrieb. Und es gibt noch Pornonoid. Das heißt, wenn man denkt, die ganze Welt will mit einem schlafen. Und es gibt auch, ja, gibt's auch noch. Und dann gibt's noch irgendwie Nonoid. Das heißt, wenn dir alles scheißegal ist. Leute haben mir wahnsinnig viel dazu geschickt. Und ich muss es nochmal deutlich sagen. Ich selber, ne, bin absolut gegen Spielsucht. Und habe einfach nur informativ gefragt, hier, hat jemand schon mal mit dem Robbelos Geld gewonnen? Was für Möglichkeiten gibt es? Was macht ihr so? Ich habe moralische Mails bekommen. Das sind alles deine Hörerschaften. Ja. Deine Leute, die meinen, die müssten hier so, weil du der moralische
Typ bist. Nein, wo kommt dieses komische Missverständnis her, dass ich ein moralischer Typ bin? Hör dir mal mein gesamtes Lebenswerk durch. Da ist überhaupt kein Funken Moral. Offensichtlich nicht. Weißt du doch selber
jeden
genau.
Jeden Freitag wird der Zeigefinger geschwungen.
Nee, diesen Freitag war gar nichts. Am Freitag war, Karfreitag war nix.
Stimmt.
Oh ja. Gott, war Feuer. Ey. Ich habe letztens wirklich alte Aufnahmen, haben mir Leute zugeschickt. Es gibt eine Aufnahme der Late Line, die Sendung, in der wir uns kennengelernt haben, glaube ich, ne? War das nicht so?
Richtig. Ich weiß nicht, ist das, nee, das ist nicht die Sendung, wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns kennengelernt, die Late Line, wo du zu Gast warst bei mir.
Ja, die Late Line ist ein Format
die
gewesen.
Die gibt es.
Die gibt es nicht mehr. Nein, also.
Die gibt es nicht.
Nein, also die gibt es bestimmt, kann man die noch irgendwo finden. Es gibt irgendwelche Server, Leute, die das abgespeichert haben. Ich glaube, Dickens hat jahrelang aufgenommen, dann hat irgendwie der Hammer, der Abmahnanwälte, der Knallharten, die in unserem Auftrag.
Ich glaube, der hat aufgehört, uns zu supporten, weil du so woke geworden bist.
Das sind immer meine Lieblingsmeldungen. Die trauen sich immer nur bei dir anzurufen. Bei mir meldet sich immer keiner, du bist zu woke geworden. Es gibt auf jeden Fall ein paar Aufnahmen aus der Late Line, die habe ich irgendwie zugeschickt bekommen von Leuten, wo ich mal eines Nachts, ich habe ja, du hast das ja auch mal moderiert. Das war so ein, auch völlig wahnsinnig, dass man Leute wie uns einfach die Macht über so einen Sender überlassen hat.
Also bei mir frage ich besonders, wer da auf die Idee gekommen ist. Aber es gab da mal als einen Supporter bei Enjoy oder so, den ich hatte.
Ja.
Ich hätte sie aber auch lange nicht mehr gemeldet.
Ich hatte damals so ein, ich habe das damals immer von zu Hause gemacht tatsächlich. Ich habe noch in Bremen gewohnt und habe dann immer keinen Bock gehabt, nachts loszufahren und habe mir dann ein Studio eingerichtet in meiner alten Wohnung in, wo war denn das nochmal? In Bremen, in der nicht in der Neustadt, sondern in Habenhausen habe ich gewohnt. Und Habenhausen. Und wenn man das Viertel durchfährt, ich glaube es ist Habenhausen. Und da habe ich dann so ein Musiktaxi vom Hessischen Rundfunk zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann ging es, glaube ich, immer los um 23 Uhr und bis 1 Uhr. Und dann gab es eine Nacht, wo irgendwie so ein neuer Verkehrsservice eingeführt war. Und es kam eine Eilmeldung, ich musste mal 30 Eilmeldungen vorlesen. Und ich war so abgefuckt und so genervt, dass ich irgendwann keine Eilmeldung mehr vorgelesen habe. Also im Nachhinein, wenn man sich das anhört, vollkommen fahrlässig. Wahrscheinlich total gefährlich. Damals haben die Leute waren darauf angewiesen, dass im Radio Eilmeldungen vorgelesen werden. Und ich war so abgefuckt davon, dass ich das machen musste, dass ich in der Talksendung wirklich alle 3 Minuten so einen Batzen an 20 Meldungen vorgelesen habe, dass ich es irgendwann habe sein lassen.
Du warst verantwortungslos.
Es war wirklich ein bisschen verantwortungslos.
Du warst nicht im Klaren, was für eine wichtige Position du da hast.
Nee, aber das denkst du das zum Beispiel, wenn wir einen Podcast aufnehmen, oh Gott, das hören ja viele Leute, denkst du das?
Nee. Ich krieg das nur immer später mit.
Genau.
Durch das
Feedback. Wenn man richtig Scheiße gebaut hat, dann flattern halt die Briefe vom Anwalt rein. So kriegt man das im Nachhinein mit. Aber währenddessen zum Glück nicht. Naja.
Dabei haben wir eigentlich mal angefangen als leichter Quatsch-Podcast.
Ja, leichter Quatsch ist es immer noch, aber irgendwie, naja.
Was meinst du? Ja, egal. Nee, wollen wir nicht zu schwer und philosophisch heute
an diesem
Ostersonntag werden. Ich freue mich auf die großen 5 und würde jetzt gerne gleich erstmal die Pilze aus dem Kühlschrank holen, weil die sind noch im Kühlschrank.
Aber soll man die Pilze nicht, Pilze ist doch bestimmt, da ruft jetzt bestimmt einer bei dir an oder schreibt dir eine DM bei Instagram, Pilze doch auf keinen Fall in den Kühlschrank, Olli. Da bilden sich gefährliche Mykostüten oder so.
Ist mir scheißegal. Nehme ich in Kauf mit den Mykostüten.
Ey, wirklich. Ich bin so abgefuckt. Von dieser Ordnungsamtsgeschichte von letzter Woche mit diesem E-Scooter. Es war wirklich, ich habe dann gedacht, weil mich haben Leute da schon rausgefordert, poste mal die Quittung bitte, wir glauben dir das nicht. Habe ich die Quittung gepostet, was passierte? Seit Tagen die Scheiße, ein Artikel Berliner Kurier, Bußgeld gegen Böhmermann. Und dann siehst du schon wieder diese ganzen Unken, wie die dann vorm Rechner sitzen und draufklicken und in die Paywall Geld reinwerfen, um rauszufinden, ob Böhmermann diesmal endlich gefickt wurde. Stattdessen nein, er ist einfach nur mit dem fucking E-Scooter durch den Tiergarten gefahren. Und hat das auch noch selber erzählt, Mann. Wenn ich das nicht erzählt hätte, das keine Sau mitbekommen, ihr Kröten.
Ich weiß, aber sei froh, dass die Medien über dich berichten. Würden sie es nicht tun, würdest du vielleicht ellenlange Insta-Stories machen und über dein Privatleben reden.
Ey, wir müssen heute noch über meine Schönheitseingriffe sprechen. Das möchte ich eh mal offenlegen, weil ich habe
die großen 5, ganz großen 5 Schönheits, genau, das können wir mal machen.
Oh. Auf jeden Fall,
wenn ich heute das machen. Ey. Machen wir mal sagen, nächsten Mittwoch Glenn Danzig Special, ne? Großes Glenn Danzig Special bei Fest und Flaut, bei Boomer Grinch. Hm. Haben viele Leute sich gewünscht, kommt jetzt endlich. Das große Glenn Danzig Special.
Das stimmt nicht, das hat sich keine Sau gewünscht, Glenn Danzig. Niemand hat sich das gewünscht.
Das stimmt. Das hat sich schon vor Jahren mal einer gewünscht. Ja. Ein paar haben sich das gewünscht. Och Mann, ey, warum machst du das so schlecht?
Wie so eine Influencerin, die jetzt wegen mit einem Screenshot in einem DM von, wo einer mal wahrscheinlich sie selber das geschrieben hat und dann daraufhin so ein Rant rechtfertigt.
Nein, das waren 1 bis 2 gute Hörer, für die ich die Hand ins Feuer lege.
Meine Großeltern und Familie mütterlicherseits kommt aus der Nähe von Danzig. Das wär mein Beitrag zum Thema. Aber fang hier mal schnell an zu weinen, weil das ja alles Gebiete sind, die nicht mehr uns gehören.
Aber kennst du den Musiker? Kennst du dich ein bisschen mit dem aus?
Ich kenne die Stadt, aber die heißt inzwischen Gdansk und das ist auch gut so. Nie wieder Krieg. I love Poland.
Wir machen eine kurze Pause. Musik
jetzt kommt schon?
Heute ein bisschen später rauf. Ich muss mal ganz kurz wirklich in die Küche und dann machen wir heute einen längeren zweiten Block, Jan. Ist das okay für dich?
Das ist okay. Darf ich kurz noch vorher einen kleinen Tipp loswerden? Es ist diesmal kein Podcast-Tipp und es ist auch kein Netflix-Tipp. Aber ich habe einen tollen Tipp zum Thema Unterhaltung, weil viele Leute uns geschrieben haben, also mir zumindest, und Geschichten erzählt haben aus ihrem Schöffinnen- und Schöffendasein. Und viele Leute aber auch gesagt haben, schade, ich hätte es gern gemacht. Wie wird man das denn? Kann man das nicht noch werden? Nee, kann man zurzeit nicht. Die Wahlperiode ist rum. Aber es gibt einen ganz, ganz tollen Tipp. Wenn ihr mal ein bisschen krank seid oder mal eure Arbeit ausfällt oder ihr keinen Bock auf Schule oder Uni habt und mal einen echt entspannten, tollen Tag haben wollt und mal eine Menge erleben und mit sehen möchtet, dann geht einfach mal zu eurem Landgericht, eurem Amtsgericht in der Nähe, schaut euch am besten vorher beim Reinkommen an, welche Prozesse laufen, setzt euch hinten rein in den Zuschauerraum und man darf nicht snacken natürlich, man darf nicht laut sein, man kann nur zugucken. Es ist wirklich staatsbürgerliche Weiterbildung, es lohnt sich sehr, sich das anzugucken. Macht einfach mal einen
Tag. Aber nicht erst so einen kultigen Ausflug, wo ihr so Insta-Videos macht.
Bitte, das darf man gar nicht. Da wirst du sofort ermahnt von der Richterin
und
vom
Richter. Bömi hat uns geschickt, wir sollen hier Party machen.
Nein, geht mal ins Gericht. Ich war letztens im Kölner Amtsgericht oder Landgericht. Es ist alles eins. Oben ist das Landgericht, unten werden die Amtsgerichtssachen verhandelt. Und da lungerten schon so Leute vom Express rum. Und ich wollte einfach nur gucken. Ich wollte einfach nur gucken, hat einfach mal wieder Bock, wie früher mich reinzusetzen. Bevor ich Chef wurde, habe ich das mich auch gemacht. Und bin immer ins Landgericht oder ins Amtgericht gegangen. Und habe dann da einfach Prozesse mir angeguckt. Langeweile oder weil ich das interessant fand. Und dann haben sie mich da abgefangen, weil sie dachten, jetzt ist irgendwie so eine Pochernummer wegen Fat Comedy oder so. Jetzt wird Böhmermann gefickt oder so. Aber nein, ich war nur Zuschauer. Ich gucke mir das dann einfach nur an. Also,
wollte ich nur mal. Machst du immer noch, ja?
Mach ich immer noch. Ich war letzte Woche da. Letzte Woche. Großes Ehrenwort.
Die nächsten News aus dem Gerichtssaal und vieles mehr nach der Pause. Jan.
Du bist dann so kurz angebunden.
Weil ich immer bin ein bisschen nervös, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Kühlschrank die ganze Zeit aufgelassen habe.
Ach so. Ja, dann denk an Luisa Neubauers Nervenkostüm und wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig hier bei Spotify. Morgen ist übrigens der 1. April, ab morgen wird Bobel.
Ach so, ab morgen, genau. Die nächste Sendung rauchen wir beide dann schön ein, ne?
Okay, bis gleich bei Fest und Flauschig.
Bis gleich.
Willst du denn noch mal heute mit Hauptbier trinken?
Ja, ich glaube, darauf wird es bei mir auch hinauflaufen. Mann! Ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauflaufen.
Ja, es ist der Feiertag, der zum Saufen einlädt. Auch Jan Böhmermann hat sich inzwischen ein Bierchen aufgemacht.
Ich habe ein leckeres Mühlenkölsch. Es gibt auch noch andere Kölsch. Es gibt Gaffel. Es gibt Feldschlösschen, Kölsch,
Schnitz. Und auch ich bin mit einer kleinen Weinschorle zugange.
Reisdorf.
Heute am Ostertag. Jan, ich muss mich entschuldigen, ich war wirklich so nervös. Ich habe angefangen, über die Pilze zu reden und dachte, habe ich eigentlich den Kühlschrank zugemacht? Und der war die ganze Zeit auf.
Wie ist das denn passiert? Demenz?
Ja, das passiert mir öfter mal, dass ich den Kühlschrank auflasse. Früher hatte ich nämlich mal einen, der hat gepiept. Der neue piept nicht mehr.
Ah, das ist das Erste, was ich mache bei Hausgeräten, wenn ich irgendwo in einer Ferienwohnung bin oder wenn ich mal alle 30 Jahre ein neues Gerät bekomme, ist das Piepsen ausstellen, weil ich das Bevormunden durch Geräte nicht ertrage. Das Einzige, was ich ertrage, ist meine Kaffeemaschine, komischerweise.
Und die spricht mit dir?
Ja, die macht so ein. Ich bin ja umgestiegen auf eine Siebträgermaschine und das ist eine mit einem Computer drin. Frag mich nicht, ich möchte die Marke nicht nennen. Es ist ein Computer drin und die macht ein Geräusch und zweimal. Und das ist immer so schön, wenn man im Bett liegt.
Warte mal, ich habe das Geräusch nicht gehört. Wie ist das Geräusch?
So ein bisschen wie ProSieben oder RTL.
Okay. Das ist so ein positives. Du hast
was
so eine
ganz positives.
Verbindung.
Also die Kaffeemaschine sagt im Grunde genommen, ich bereite mich vor für dich. Die muss erstmal noch hochfahren. Die macht sich schon mal fein und schön. Und dann dauert das so 10 Minuten, bis die warm genug ist und bis man dann da ran kann. Und wenn ich im Bett liege und das Geräusch schon höre, weil es ist inzwischen so, dass der Kaffee so gut ist, dass ich mich am Abend bereits darauf freue, morgens einen Kaffee zu trinken. So gut ist der. Kennst du das Gefühl?
Natürlich kenne ich das.
Hast du auch eine Kaffeemaschine, die so gut ist?
Ich habe eine ganz klassische italienische Kaffeemaschine, wo man hier so eine Espressomaschine habe ich.
Und dann freust du dich
abends schon. Und dann verlängere ich, also wenn ich einen Kaffee verlängere ich mit heißem Wasser. Ansonsten, ich freue mich da auch drauf. Und jetzt habe ich mir nochmal einen neuen Milchschäumer geholt. Die Milchschäumer-Situation bei mir, dreimal das falsche Gerät. Jetzt bin ich zu so einem klassischen Aufschäumer gegangen. Ich kann das nicht ab, da ist ja selber so ein Ding da dran mit so einem Rohr, was so Luft pumpt. Das musst du aber immer säubern. Ja. Das macht mich verrückt. Das ist nicht meine Welt. Sowieso mit den Säubern, das nervt mich tierisch. Das ganze Gesäuber in der Küche.
Ja, ich wäre ein Typ. Kaffeemaschinen sind ohnehin sehr high maintenance. Kaffeemaschinen wollen immer was von irgendwas von einem. Aber hast du jetzt so einen Quirl oder was hast du für einen Milchschäumer?
Ich habe einen Quirl.
Ja, aber das sind eigentlich auch die besten, mit Ausnahme von so einer Steam-Düse, wo dann einfach Dampf rauskommt. Das ist auch gut.
Ja, ich habe so eine Düse, aber wie gesagt, die muss immer gesäubert werden, dann funktioniert die manchmal nicht richtig. Die Düse ist nicht so richtig gut. Ich habe ja auch irgendwann gedacht, wenn ich älter bin, habe ich eine Haushälterin. So, weil ich bin ja aufgewachsen in den 80er Jahren mit Ich heirate eine Familie. Das war diese Serie, die lief damals immer, das war mit Thekla Carola Wied und Peter Weck und er heiratet sie und sie hat aus der vorigen Beziehungen drei Kinder. Und die nimmt er alle an. Und er arbeitet in so einer Werbefilmfirma und hat eine Haushälterin. Und die Haushälterin macht alles für ihn. Und die findet das erst schwierig mit den Kindern. Aber die ist dann natürlich die gute Seele im Haus. Und irgendwie hat mir das 80er Jahre, also Seriengefühl, immer gesagt, später haben wir alle mal eine Haushälterin. Und dieses Versprechen ist bei mir nicht eingetragen. Also ist nicht
aber angenommen, das würde jetzt was finanziell was sein, was du gerne ausgeben möchtest. Würdest du das psychologisch überhaupt hinbekommen? Weil das ist ja wie so ein, ich finde zum Beispiel auch das Konzept Au-pair. Ich kann das verstehen, dass es Leute gibt, die darauf abfahren, aber mich macht das wahnsinnig.
Also wie das Johnny Depp hatte alleine 60 Angestellte oder so, die er für diese Insel, die er gekauft hat. Deswegen ist er zum Beispiel pleite gegangen, diese Angestellten. Und dann denke ich manchmal, ach scheiße, ich habe nicht mal einen richtigen Angestellten. Ich habe so meine Bandmitglieder sind jetzt nicht meine Angestellten, die spielen schon auch freiwillig bei mir und das ist auch schon jetzt
anders als Angestellte, die nicht freiwillig bei einem arbeiten.
Nee, also so freundschaftlich alles natürlich und so. Und aber so, dann lege ich manchmal im Bett und denke mir, wie schön wäre das, wenn ich Angestellte hätte. Da würde ich mir voll Mühe geben, voll der gute Chef zu sein, damit die Angestellten erzählen, wir haben voll den guten Chef. Und dann überlege ich so, wo ich die einsetzen würde, die Angestellten. Und was für Leute das dann.
Ja,
so
es geht um Angestellte im häuslichen Bereich. Also lass uns mal jetzt nicht, weil ich müsste dann jetzt anfangen, zum Thema Firma zu sprechen. Also bei uns zum Beispiel.
Ich rede so im privaten Bereich. Dass du zum Beispiel einen eigenen, für deine Koppel mit den Pferden, gehst du einen Stallmeister, der immer da ist. So einer mit einer Schiebermütze. So ein kantiger Typ, mit dem du auch abends mal ein Bier trinkst.
Und wo du auch genau weißt, dass die Freundin irgendwie öfter zu lang beim Stallmeister im Stall ist.
Nein, das wird nicht. Nein. Also so. Und auch, dass du vielleicht. Und dann hast du einen Masseur, der kommt alle zwei Tage. Also so dieses Leben, was Larry David ein bisschen führt in Curb Your Enthusiasm. Also,
da hat ja auch da so. Oder so ein Hausfreund, einer, der einfach bei dir wohnt, aber ohne irgendeine Funktion.
Hat er auch, ne? Yeah. Leroy, das ist ja auch so ein Hausfreund, mit dem du abhängst. So. Und der wohnt einfach kostenlos bei dir.
Wegen Gesellschaft und ist dann einfach, ja, aber das ist, dafür bin ich dann zu sehr, also für mich wäre es nichts und ich hätte schon Schwierigkeiten mit so einem Au-pair-Konzept beispielsweise. Ich bewundere das, wie die Fertschitschis das machen, dass die morgens einfach aus dem Tourbus hüpfen auf Tour und schön irgendwie im Hotel knattern und knacken und die Au-pairs sich dann, die drei oder vier, wie auch immer, sich um die Kinder kümmern und alles fertig ist, wenn dann Mama und Papa zurück aus dem Hotel vom schönen Ausschlafen kommen. Das finde ich organisatorisch toll, aber auch, wie man das psychologisch hinbekommt, das finde ich. Und das alles so auszustellen, ist auch bewundernswert. Also ich hätte da keine ruhige Nacht, wenn ich das alles so ausbreite. Ja,
die haben sich komplett jetzt in diese Nummer reingeworfen. Die ziehen das komplett durch. Sie war ja schon Jahre mit ihm zusammen und hat ja nie was öffentlich gemacht. Das kam ja erst alles, nachdem Arafat das dann, da raus war. Der hat es ja verboten.
Ja, Flucht nach vorne. Und hast du das mitbekommen, wie Sarah Connor, die Schwester von Anna-Maria Fertschitschi, darauf reagiert hat, als Anna-Maria ihr erzählt hat, wie ihr Konzept auf Tour ist, weil Sarah als erfahrene Tourmusikerin natürlich von vornherein wusste, genau wie wir, als wir es gesehen haben, das ist eine absolute Scheißidee. Das ist eine absolute Scheißidee.
Wie willst du denn da die alle zur Ruhe bringen und mit denen schlafen? Ich bin der Meinung, die ganze Familie hat auf Tour nichts zu suchen.
Finde ich auch.
Und zwar nicht, weil man da säuft oder weil man da irgendwie noch irgendwie was losmachen will, sondern ganz einfach, dass du dich konzentrieren kannst. Ich kann nicht auf die Bühne gehen, wenn meine Kinder oder irgendwie meine Familie da die ganze Zeit hinten rumrennen würde. Ich würde mir die ganze Zeit, ganz ehrlich, das geht nicht. Ich finde das, aber jeder.
Ich muss immer an ein Interview mit Helge Schneider denken, wo der auch zu diesem Thema sich eingelassen hat und gesagt hat, nee, sowas wie irgendwie Papa ist, arbeitet, lass mich mal in Ruhe, gibt es bei ihm nicht. Also das in seiner Werkstatt in Mülheim laufen auch oder liefen auch, ist ja schon länger her, dass er, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die Familiensituation ist, aber er sprach abstrakt über Kinder und sagte dann, es ist schon länger her, aber die Kinder liefen einfach immer überall rum, waren immer Teil von allem und das würde mich auch, also bin ich auch eher, ja, weiß ich nicht. Also
würde ich auch eher belassen. Aber nochmal so zu den Angestellten. Mhm. Wenn man mich vor die Wahl stellen würde, du hättest jetzt die Möglichkeit, 3 oder 4 Angestellte zu haben oder 3, 4 gute neue Freunde kennenzulernen, mhm, würde ich die Angestellten wählen. Weil ich habe ja die
alten Freunde. Für was denn? Für welche Tätigkeiten denn?
Das Leben müsste natürlich dementsprechend gestaltet werden, dass die was zu tun hätten. Das ist ja das.
Also Wäschefalten zum Beispiel ist so eine Sache, wo ich sagen würde, okay.
Ich sag mal, momentan könnte ich höchstens eine Haushälterin vielleicht unterbringen, aber ich will ja auch einen Gärtner haben, ich will ja auch das haben, einer, der die Sportboote und so. Ich habe aber die Sportboote nicht. Es geht grundsätzlich darum, das Leben so zu gestalten, dass du genug angestellt hast. Ich meine, Johnny Depp, das fällt mir nicht mehr ein, weil, wie gesagt, dieses Pleite-Ding, das liegt daran, dass der diese Insel hatte, da war 3-mal im Jahr drauf, die mussten aber das ganze Jahr über diese Insel irgendwie. Und da war ja auch ein Hotel irgendwie drauf.
Weißt du noch, wie wir angefangen haben für 500 Euro pro Sendung? Und jetzt unterhalten wir uns hier 13 Jahre später.
Es sind ja nur Sehnsüchte. Es sind ja nur Träume, die wahrscheinlich nicht in die, das wird ja wahrscheinlich nicht in die Wirklichkeit umgesetzt werden.
Ich würde es psychologisch nicht hinbekommen. Also ich finde, dass das Wohnen mit Leuten, die für einen im häuslichen Bereich arbeiten oder auch wenn deine Haushälterin schon mal was gekocht hat, das fände ich völlig übergriffig. Das würde mich total stressen.
Ich würde die ja so gut behandeln, dass sie gar nicht spüren würden, dass sie im Angestelltenverhältnis
sind. Also das ist dann aber wieder sexuelle das Arbeitsverhältnis, das ist aber auch nicht gut.
Muss man
auch
ohne aufpassen. Sex.
Ja, ach so, nur mit ab und zu mal so Rückenmassage oder was. Nee, ich finde das. Es gibt ja so Influencer-Pärchen, die dann auch ihre Au-pair-Situation ausstellen und das irgendwie dann immer zeigen, wenn ein neues Au-pair geholt wird, wird es direkt in der Story vorgestellt und so. Das Konzept ist belastend. Ich finde das total schwierig. Und ich finde es auch schwierig, wenn wir schon selbst als Fantasie darüber reden. Irgendwie finde ich das selbst uns unsympathisch, wenn wir das so machen. Finde ich uns irgendwie unsympathisch, oder? Wir haben früher über Popel geredet.
Mir geht es eigentlich eher darum, dass ich dadurch wahrscheinlich dann die so gut behandeln würde. Und also mich selber, du verstehst nicht den Sinn dahinter. Dass man.
Man würde sich selber edel fühlen, oder was?
In der Serie. Dass man sich selber edel fühlt. dass man abends mal ins Bett gehen kann und denkt, was bin ich für ein guter Chef? Ich gehe nie ins Bett und denke, was bin ich für ein guter Chef?
Ich bin Haushälterin bei Olli Schulz oder Haushälter bei Olli Schulz. Ich muss nichts machen. Ich muss ihm nur das Gefühl geben, dass er ein edler Mensch ist. Weil er mich gut behandelt. Aber ich mache gar nichts.
Wissen Sie nicht, Sie kriegen monatlich das Geld. Stellen Sie die Töpfe um einmal am Tag und dann können Sie wieder gehen und sagen Sie, was erzählen Sie da draußen die frohe Kunde, was für ein guter Chef ich bin.
Und ab und zu so ein Duftbaum Frittierfett einfach aufhängen, um den Eindruck zu hinterlassen, dass was gekocht wurde in der Küche.
Hier wurde gekocht, ja.
Nee, ich bewundere das und ich finde das. Also ich habe gelernt bei Instagram, dass wenn man solche Sachen erzählt, dann muss man eigentlich immer bescheiden bleiben und man muss vor allen Dingen immer einen nachvollziehbaren Grund dafür liefern, warum man so absolute Luxus. Also zum Beispiel der Lamborghini, den ich mir gekauft habe für 7 Millionen Euro. Ich selber finde es ja völlig überflüssig, aber ich brauche ihn eigentlich gar nicht. Aber mein Osteopath hat gesagt, es ist der einzige Wagen, in dem ich einigermaßen schmerzfrei einsteigen kann. Das ist ja so, das ist so die Instagram-Geschichte, dass man immer für jeden noch so großen Wahnsinn so eine halbrationale, irgendwie gefühlige Erklärung hat. Ich habe mir jetzt die Jawline einspritzen lassen, weil ich bin Stressknirscher. Ach so, ich dachte, weil du einfach ein kantigeres Gesicht bist.
Nee,
Stressknirscher. Ja, und ich wollte eigentlich gar nicht 70.000 Euro irgendwie bei Dr. Emi über den Tresen geben, aber ich hatte einfach aus feministischen Gründen das Gefühl, dass es den Frauen in der Welt da draußen gut tut, wenn meine Lippen meine Botschaft rüberschicken.
Ja, genau. Ich wollte noch 2 Songs auf die Liste packen von der fantastischen Sängerin Lizzie McAlpine oder Alpine. Die hat eine neue Single draußen, die heißt I Guess. Und ich muss sagen, die erste Platte von der, die ist echt ein Monument, ey. Diese Songs da drauf, vor allem Doomsday, wie gut der produziert ist. Und jetzt dieser neue Song, ich weiß nicht, ist es schon ein neues Album, was bald kommt? Ich würde mich sehr freuen. Lizzie McAlpine oder Alpine, I Guess. Und dann hat mir jemand leidenschaftlich eine E-Mail, und sowas mag ich ja immer gerne. Wenn sich jemand hinsetzt und mir die Vorzüge einer Band erklärt, wann die Platte rauskam, wer das produziert hat. Das hat jemand gemacht und mir die Band Geese, G-E-E-S-E, empfohlen. 3D Country heißt die Platte und wir packen den Titelsong dieser Platte auf die Fidi und Bumsi-Liste. Auch echt eine gute Band. Ich habe den Namen schon gehört, aber tatsächlich irgendwie an mir vorbeigegangen. Großartig. Diese beiden Songs würde ich euch am Ostersonntag gerne auf die Fidi und Bumsi-Liste werfen. Hört euch das mal an. Das sind 2 sehr, sehr gute Songs. Ja.
Ich habe heute keine Songs. Ich bin mich noch am Grübeln, nutze meine kreative Energie heute dafür, wie diese Sendung heißt. Ich habe das Gefühl, das Wort Düse kommt im Sendungstitel vor. Die Düse muss gereinigt werden oder die Düse ist immer verstopft oder sowas. Aber auch das sind, glaube ich, für Leute, die aus der Senseo-Welt kommen oder einfach Filterkaffee. Auch das sind schon Luxusprobleme. Wir machen uns unserer Privilegiertheit, wir machen uns da einfach keine Vorstellung mehr, wie privilegiert wir sind. Wir machen uns da keine Gedanken mehr, Olli. Wir müssen aufpassen, wir reden über Haushälter und so. Und irgendwann reden
mein Gott, mir geht doch einfach, ich bin doch so, du kennst doch mein Leben und jeder kennt doch, das ist doch einfach nur so ein Gedankenspiel. Das ist doch genauso, wie wenn du dir vorstellst, du bist ein Superheld oder du bist sonst was. Man liegt im Bett und denkt, stell dir mal vor, ich hätte Angestellte und alle würden sagen, das ist doch einfach nur eine Ehrenwert.
Aber dann trotzdem, ich sehe das schon, komm, dass wir den Insta-Stories und ich habe mir jetzt irgendwie mein fliehendes Kind ist jetzt unterspritzen, hast du da unten so eine Wasserwaage die reingeknallt und dann ist das alles so, siehst auf einmal anders aus, aber das hast du gemacht, weil ich hatte auch, kannte schlecht atmen. Ja, was hat das mit dem Kind zu tun? Ja, sprichst du mir das dann ab oder was? Ich finde das...
Hatte ich auch mal, aber das möchte ich jetzt nicht sagen. Was? Hätte ich auch eine Geschichte zu mit der Nasenoperation. Ja, weil ich Probleme beim Atmen hatte. Glaube ich nicht dran. Ich weiß es
aber
auch nicht.
Was ist leider, es ist dieser Grenzbereich, wo man ohne, aus lauter Ahnungslosigkeit plötzlich in die Misogynie reinrutscht und dann schnell das alles so abtut. Ich finde grundsätzlich, Frauen darf man nicht kritisieren. Sobald man das irgendwie kritisiert, ist es, finde ich, per se antifeministisch und man ist ein Sexist. Und deswegen sollte man sich da zurückhalten. Und das übrigens gilt auch für Frauen, die Frauen kritisieren. Die sind auch auf eine Art Opfer des Patriarchats.
Sind das nicht dann TERFs? Jan, du bist doch da mehr bewandert
als Frauen, ich. Die Frauen kritisieren, also wenn das TERFs sind, dann hätten die TERFs auf jeden Fall einen großen Sprung gemacht, wenn sie das anerkennen, dass das, was sie tun, Frauen kritisieren ist, dann hätten sie, glaube ich, dann hätten wir weniger Probleme, wenn TERFs die Frauen sind, die Frauen kritisieren.
Wir sind aber immer noch bei Surf and Turf und das ist was ganz anderes und deswegen kommen wir jetzt
zu einer ganz tollen Rubrik, nämlich lange nicht mehr gemacht, vor allem nicht am Sonntag, diese hier.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Magst du das lesen? Sag ich jetzt mit der Stimme von Bully Herbig.
Müsste ich jetzt erstmal raussuchen.
Ich kann es auch lesen, mache ich gern. Soll ich es lesen?
Lest du das bitte mal. Es geht nämlich um große fünf, die ich konnte das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und es ist auch eine Mail, die an uns beide, glaube ich, geschrieben wurde.
Mir fällt gerade mal kurz was ein wegen Hausangestellte. Ich hätte gerne Hausangestellten, der meinen Wikipedia-Eintrag mein Wikipedia-Eintrag bearbeitet. Es fuckt mich ab, dass da immer so unwichtige Battles mit irgendwelchen komischen, windigen Geschäftsleuten eingetragen werden, sofort eingepflegt werden. Aber es sind noch nicht mal alle wichtigen Preise des letzten Jahres nachgetragen. Muss ich einmal kurz wirklich rüge jetzt mal Wikipedia. Ich spende dieses Jahr nichts an Wikipedia, weil ich finde, da können sich die Admins auch mal nicht immer nur diese politisch motivierten Änderungen im Vogue Böhmis GEZ hofnahen Systemlink Eintrag ändern, sondern auch mal die guten Sachen. Der Grimme-Preis 2023, siehst du hier gerade, weil ich sehe den Preis hier. Es steht nur Sexiest Man Alive. Der von Ali Schwarzer verliehene Sexpreis. Der ist ja drin, aber nicht der Grimme-Preis.
Das würde ich mich auch wünschen, wenn man selber eingreifen könnte und auch Sachen von YouTube und so runternehmen, die man nicht haben will. Einfach weil es die Persönlichkeitsrechte sind. Kann man alles nicht.
Ja, hätte man echt Angestellten.
Rumjammern,
ja,
Entschuldigung. Lies doch mal die Mails.
Finde mir gerade ein wegen Hausangestellte, weil das wäre was, wo ich wirklich Geld für ausgeben würde. Ein angestellter Wikipedia-Admin, der einfach nur nach meinem Gusto Wikipedia bearbeitet und neue Fakten schafft. Also, Thorsten schreibt, hallo Olli, ich bin Steinmetz und Steinbildhauermeister und arbeite, und das finde ich ganz besonders toll, in der Kölner Dombauhütte. Genial, ein toller Arbeitsplatz, sind verantwortlich für den Erhalt und den Weiterbau und die Reparatur des Kölner Doms, meiner Lieblingskirche. Aufgrund meiner Tätigkeit in den Werkstätten habe ich die Möglichkeit, den ganzen Tag Sound und Podcasts zu hören. Ihr seid fester Bestandteil meiner Playlist. Ich bin Fan seit vielen Jahren. Vielen Dank, lieber Thorsten. Heute ist mir mal wieder was passiert, was mir eine Idee gab für die großen fünf. Ich höre gerade die aktuelle Folge von Fest und Flauschig. Ich habe mir heißes Wasser in meine Tasse mit Teebeutel gegossen und dabei wie so oft den Faden mit Papier in die Tasse gespült. Das nervt mich so, dass ich sofort in die kochend heiße Tasse greife, um ihn rauszufischen. Das tut aber jedes Mal weh. Ich weiß, ich könnte auch einen Löffel holen, mache ich aber nicht. Oder ein Hautfetzen am Nagelbett. Ich weiß, wenn ich zu Hause bin, dann habe ich eine Nagelschere und könnte das Problem schmerzfrei lösen. Was mache ich? Ich reiß den Fetzen mit den Zähnen raus und dann weiß ich auch vorher schon, es reißt nach innen ein und wird wahnsinnig brennen und natürlich wird es dann auch bluten. Aber ich mache es immer und immer wieder. Oder hier in der Dombauhütte müssen wir Meißel ständig anschleifen, da die Arbeit im Sandstein sehr schnell stumpf sind. Das machen wir in einem elektrischen Schleifbock. Durch das Andrücken des Werkzeuges an den rotierenden Schleifstein werden die Meißel total heiß, tierisch heiß. Zur Kontrolle, ob die Schneide scharf ist, testet man das, wie bei Messern, mit dem Finger so drüber streichen. Dabei verbrenne ich mich ebenfalls oft, obwohl der Pott mit dem Wasser zum Kühlen direkt nebenan steht. Mein Vorschlag also, die großen fünf fatalen Alltagsfehler, die man trotz, dass man es besser weiß, immer wieder begeht. Vielen lieben Dank, Thorsten.
Ja, vielen lieben Dank.
Und Gruß an die Dombauhütte nach Köln, eine Institution seit Tausenden von Jahren. Die haben auch Stonehenge gemeißelt. Die haben die Pyramiden von Gizeh, alles Dombauhütte.
Rushmore,
Mount Rushmore, alles. Dombauhütte Köln. Wenn du irgendwo einen großen Stein
siehst, Texten
Dombauhütte Köln.
Gleich wieder gefunden, Jan, weil es sind genau so eine Sachen, wo ich tollpatschig genug bin, Sachen, die man eigentlich so aus Erfahrung besser wissen müsste, einfach nicht einhält, ja. Und genau damit können wir auch einfach anfangen. Ich fange mal mit der Nummer 5 an, weil das ist gerade gestern passiert. Ich habe doch erzählt, dass ich diesen großen blauen Müllsack immer habe, den ich viel zu lange drin lasse. Das ist dann immer wie so eine Geburt, wenn ich den aus der Tonne ziehe. Das dauert ewig, weil alles so vollgestopft ist. Und dann komme ich manchmal nämlich auf die Idee, ich habe gerade frisch geduscht und gehe nach unten den Müll wegbringen. Wie mache ich das? Weil ich finde die Schlappen nicht barfuß. Dabei weiß ich jedes Mal, es ist ein Schotterweg. Und dann gehe ich barfuß diesen Schotterweg, weil ich für den Nachbarn auch männlich wirken will. Und gehe dann, und es ist jedes Mal, hauen sich diese spitzen Steine so in deine wirklich untrainierten, ohne große Hornhaut, sag ich mal, beschichteten Füße, in deine Großstadtfüße. Und ich gehe dann so rüber, es sieht total lächerlich aus. Und die Nachbarskinder haben es noch nicht im Garten wieder gesehen. Und ich müsste mir einfach nur die Schlappen anziehen. Aber wenn die Schlappen nicht in der Nähe sind, dann gehe ich barfuß durchs Treppenhaus, gehe barfuß den Schotterweg und dann jedes Mal denke ich, ah, das war ein Fehler. Oh, au, au, das war ein Fehler.
Ich habe das auf Platz 4 gehabt, mal kurz auf Socken rausgehen. Bei mir ist es nicht, sind es nicht die Schottersteine, sondern bei mir ist es eigentlich immer der klamme klamme Boden des Balkons. Auf dem Balkon stehen meine Wasserflaschen und ich gehe gerne raus und bringe die alten weg und hole die neuen rein und dann gehe ich immer auf Socken raus und denke, ach, geh mal kurz drauf, was soll denn sein? Aber es ist immer irgendwie klamm und nass und ich hinterlasse dann immer auf dem Linoleumboden in meiner Wohnung so nasse Patscher und die Socken sind auch super lange unangenehm, feucht und klamm. Muss man die ausziehen im schlimmsten Fall. Oder auch wenn es geregnet hat am Vortag, dann denkt man, ich gehe mal kurz irgendwie die Sachen kurz runterbringen in die Mülltonne vorm Haus. Aber meistens ist es dann immer noch in den Steinen, wird die Feuchtigkeit gespeichert und die saugen sich dann auf dem Weg von der Haustür zur Mülltonne, saugen sich die Socken voll und man hat immer nasse Socken. Aber bei mir ist nicht der Stein, sondern es sind die nassen Socken. Ich habe jetzt trotzdem mal meinen Platz 4 geändert, aber sehr guter Platz 5. Bei mir auf Platz 5 der großen fatalen Alltagsfehler, den man immer wieder begeht, immer wieder, mein Leben lang renne ich in diese Falle, was mit rohen Zwiebeln essen. Ich denke jedes Mal, ey, ich hab voll Bock auf einen Döner mit so geilen dünn oder auf so einen schönen Tzatziki-Teller, wo so oben die Zwiebeln so dünn draufgeraspelt, so rote Zwiebeln. Und man jedes Mal denkt, oh, schmeckt so mega geil. Und dann hat man das verdaut und es ist weg. Und denkst so, okay, das Einzige, was davon noch bleibt, und zwar 2 Tage lang, ist dieser Geschmack und der Gestank nach rohen Zwiebeln. Und das macht jedes fucking Mal, mein Leben lang. Und ich freue mich, weißt du, die Impulskontrolle setzt bei mir aus. Ich kann das bei so vielen Sachen, zum Beispiel in der U-Bahn nicht masturbieren. Weiß ich inzwischen.
Weiß man inzwischen. Das hat man gelernt.
Das hat man schmerzhaft lernen müssen. Viele korrigierend eingreifende Berliner Zeitungsartikel, die das thematisiert haben. Böhmermann wieder masturbierend im Kreis in der U8 gefahren. Da habe ich nach 20 Artikeln, habe ich es dann verstanden. Nee, aber was mit rohen Zwiebeln essen passiert mir immer wieder, weil ich immer so einen Heißhunger habe und dann nicht kontrollieren kann. Und ich denke jedes Mal, das Gericht ist schon geil. Aber es wäre noch geiler, wenn ich jetzt nicht sage, lassen Sie die Zwiebeln weg, sondern es wäre einfach geiler. Es ist, Döner ist besser mit Zwiebeln. Gyros
alles ist besser mit Zwiebeln.
Okay, Ramen ist jetzt besser aber mit mehr Zwiebeln.
So ein Fauxpas. Ich glaube, es geht auch ein bisschen um Verletzungen und sonst was. Aber ich kann das sehr gut verstehen. Mhm. Ich kenne das auch viel zu viel Zwiebeln immer. Ich bin auch ein großer Zwiebelfan. Mein Platz 4, Jan.
Mhm. Ja? Jetzt kommt's.
Pickel drücken. Ab und zu habe ich einen Pickel und ich weiß, wenn man ihn abtastet, der ist noch nicht reif. Und ich drücke trotzdem so lange dran, dass er zu einer großen Entzündung wird, dass er zu so einem Ding, zu so einer Beule wird. Ich frage mich nicht, warum. Und ausgerechnet immer auf Tour kriege ich Pickel. Und ich bin durch die Pubertät gegangen. Ich hatte diese richtigen Eiterdinger.
Nee,
ich hatte richtig krasse gehabt, so mit Doppelkopf und so. Weißt du, so wo, oder mit so einem Unterirdischen, wo du einen weggedrückt hast und der ganze Spiegel war voll und da kam noch einer hinterher. Oh, krass, da war noch einer. Alles. Mitesser, so lange wie so Regenwürmer. Ich habe große Poren. Inzwischen eine gute Haut entwickelt. Hat viele Jahre gedauert.
Ja, auch durch den Podcast. Viel Podcast gemacht. Das hilft.
Genau. Aber ab und zu, vor allem jetzt auf Tour gerade wieder gewesen, einen am Hals gehabt. Und dann drücke ich da immer. Und auch noch mit den schmutzigen Händen. Den habe ich immer noch. Ich fühle ihn gerade hier.
Das ist vielleicht der Kehlkopf, Olli.
Oh, sorry. Und da ist auf alle Fälle auch irgendwie setzt der Verstand aus. Man weiß nicht mit schmutzigen Händen auf Tour festdauernd Gitarre oder sonst was aus. Und ich höre nicht auf, von rumzuknibbeln an so irgendwelchen Pickeln und irgendwelchen Sachen. Und dann wird es nur noch schlimmer, anstatt mal einen Tag Geduld zu haben. Beim Platz 4.
Bei mir auf Platz 4 ist nur der Satz, muss ich gar nicht viel sagen, ich brauche keinen Kabelprüfer. Ich brauche keinen Kabelprüfer. Ich weiß doch, war ganz ehrlich, der Elektriker, der das hier vor 40 Jahren angebaut hat, als ich noch lange nicht hier gewohnt habe, der wird doch sicherlich das Kabel geradeaus nach oben verlegt haben oder nach unten verlegt haben und doch nicht quer rüber. Man nimmt den Bohrer, den neuen Bohrer und man bohrt rein und mit einer Chance von 1 zu 3 trifft man
Das Kabel.
Das Kabel.
Aber und du weißt doch, dass das beim Schalter einfach erstmal senkrecht nach oben geht.
Nee, man denkt, ich denke immer, das, ja, aber das wird doch jetzt, ich brauche jetzt keinen Kabelprüfer für das Ding. Das ist klar, wenn es nach oben geht, ja, aber das ist so ein bisschen daneben, da ist auf gar keinen Fall ein Kabel. Und dann bohrst du da rein und dann gab, weil die Elektrik, du weißt ja, wie das ist, wenn man umbaut oder wenn man mal eine neue Wohnung einzieht, wenn man mal dabei war, wie Immobilien gebaut werden oder wenn man auf Baustellen abhängt, dann weiß man, es gibt den Moment, wo einfach der Kasten Bier geleert wird, es ist Freitagabend und wird das Kabel einfach diagonal über die Wand verlegt und wird verputzt. Und dann kriegt das doch keiner mit. Wer soll denn das mitbekommen? Das weiß doch keiner. Es wird auch mal irgendwie in den Trockenbauwand reingeschissen. Es werden Schokoriegelpapiere.
Natürlich, keiner weiß, was da alles verschachert ist.
Genau, es ist passiert viel, wenn Handwerker Zeit haben und glauben, dass keiner hinguckt, dann passiert da viel. Und es passieren eben auch viele schiefe Kabel. Und ich denke mir immer, ich brauche keinen Kabelprüfer. Warum? Was soll denn in der Wand für ein Kabel sein?
Ist dir das öfter schon passiert?
3-4 Mal ist mir es bestimmt schon passiert. Und zwar auch bei so dummen Sachen. Mir ist sogar mal passiert, ich habe einen Nagel reingehauen und habe das Kabel durchgeballert und dann springt die Sicherung raus. Das war richtig scary, weil das natürlich...
Vor allem, weil der Nagel unter Strom stand.
Der Nagel, nee, da, wenn die Sicherung raus, springt dann natürlich nicht, nee, mehr. Dann nicht mehr. Aber du haust natürlich mit dem Hammer. Das ist nochmal was anderes, wenn du mit dem Nagel eine Ader triffst, als wenn du mit einer Bohrmaschine, wo ich immer denke, da ist ein elektrisches Gerät dazwischen, da sind so viele Gummigriffe und so. Aber so ein Hammer...
Da werden sich jetzt über viele Handwerker werden sich über diese Nummer 4 von dir bestimmt lustig machen.
Ich brauche keinen Kabelprüfer. Und selbst wenn ich habe einen Kabelprüfer, also der ist immer nur im Keller. Ich muss 3 oder 4 Treppen laufen, im Treppenhaus nach unten in den Keller, in so einen Holzkeller und es rausholen, weil ich den selten brauche oder auch immer denke, ich brauche ihn nicht. Und dann bin ich zu faul und hau dann Bohrmaschine-Akku, ich habe so einen kleinen Akkuschrauber und Hammer habe ich immer in der Wohnung. Und dann bohre ich rein. Und es ist passiert regelmäßig leider und muss dann auch immer einen Elektriker rufen, der dann muss es dann aufmachen, das muss dann zugeputzt werden. Wenn ich dann genau bin, dann wird eine Wand nochmal gestrichen. Meistens hänge ich was davor. So dumm bin ich
zum Glück noch nie gewesen.
Ja, aber es ist mein Platz 4, der fatale
Anteilsfehler. Aber ich kenne auch Leute, denen das passiert ist.
Mega unangenehm.
Mein Platz 3. Fernbedienung hinter dem Sofa. Die Fernbedienung fällt hinten. Da ist noch so ungefähr so 5 Zentimeter oder 10 Zentimeter Platz zwischen dem Sofa und der Wand. Dazwischen, weil ich es immer auf die Ablage mache, fällt die Fernbedienung. Ich, anstatt das einfach ganz entspannt, das Sofa wegzuziehen und die rauszuholen, greife ich mit dem Arm zwischen Wand und Sofa, verbieg den Arm, fummel
Rauffaser
rum
noch oder verputze.
Und Rauffaser und reib mir den Arm auf und anstatt zu denken, oh, ich krieg das jetzt nicht und fummelst so lange drumherum, denkst du, Mann, irgendwann machst du Mann und fummelst immer weiter und irgendwann stehst du dann auf, 10 Minuten später, nachdem du den ganzen Arm aufgerieben hast an der Rauffaserwand und ziehst einfach das Sofa weg und hebst die auf. Aber trotzdem sehe ich das nicht ein, das zuerst zu machen, sondern es muss erstmal zu einem riesigen Drama kommen. Es muss erstmal der Arm aufgerieben werden. Ich muss das verkeilen. Ich muss auch allen mitteilen, dass ich gerade was ganz Krasses mache. Und zwar die Fernbedienung sich selber und das Sofa geschmissen dafür wieder zu holen. Und es ist alles ein ewiges Drama. Und da denke ich auch, wir Menschen sind einfach auch nicht zu größerem.
Aber also ich weiß, hab dich auch schon mal in solchen Situationen erlebt. Du bist dann wirklich, da gehst du bist wie Hulk dann eigentlich. Da gehst du aus dir raus so richtig.
Ne? Ja, total Kollege. Und dann ist auch das ist der ganze Tag scheiße deswegen, ganz kurz. Ja. Riesig. Ist vielleicht ein bisschen besser jetzt im Alter geworden. Viele Jahre sehr unvernünftig gehandelt, genau mit solchen Aktionen. Irgendwas fällt irgendwo unter. Anstatt sich logisch zu überlegen, wie man das wiederkriegt, die dümmste Sache machen, mit dem Arm irgendwie rumgreifen und so. Das ist mein Platz 3.
Mein Platz 3 der großen 5 Alltagsfehler, ein Vorschlag von Thorsten aus der Kölner Dombauhütte, ist asymmetrisch aufgewärmtes Essen zu früh essen. Da ist natürlich der Klassiker das Bistro-Baguette, wo man mit, also ich esse gerne das Bistro-Baguette Champignon, auch also ein 80er-Jahre-Gericht.
Lieb ich
total.
Champignon Plätzli, auch die Plätzli.
Auch gerne. Und es ist immer, ich habe immer so einen Heißhunger und so einen Appetit drauf. Der rohe Zwiebeleffekt. Eigentlich. Ich denke so, oh, jetzt auf jeden Fall, ich sollte noch kurz warten, damit es nicht mehr ganz so hart burnt. Und ich hau mir dann entweder irgendwie an diesen kleinen Paprikastückchen beim Tomate-Mozzarella-Baguette oder an der heißen Sahnesoße beim Bistro-Baguette von den Champignons. Oder auch ein absoluter Klassiker, ist in letzter Zeit häufig passiert. Ich experimentiere in letzter Zeit viel mit Curry rum. Das ist Cultural Appropriation. Ich bin aber ganz offen, gehe ganz offen damit um. Weil, jetzt wie es Influencer macht. Weil ich vertrage nichts anderes. Ich muss leider Curry essen, weil mein Magen, ich habe durch die psychische Belastung, habe ich...
Mein Magen kann nur Austern und Kaviar.
Ja, ADHS, durch die undiagnostizierte ADHS. Kein Krankheitsshaming. Achtung, Vorsicht. Ja. Es gibt viele Leute, die wirklich sehr darunter leiden. Vor allen Dingen in Berlin.
Haben alle, ja, haben alle kapiert.
Ja, aber selbstgemachtes Curry hat nämlich die Eigenheit, es wird oft mit, ich mache mir gern, um das Curry zu verfeinern, noch mit ein bisschen Butterblock mit rein. Also ein kleines bisschen Butterflöckchen oben drauf. Das schmeckt immer nochmal extra gut. Auch die Marinade zum Beispiel, wenn ich einen Curry mache mit Blumenkohl, dann wird er vorher mariniert in Olivenöl mit Gewürzen und so. Es ist tendenziell eine ölige Angelegenheit. Und ich weiß gar nicht, welcher Film ist das nochmal? Oder ist das eine Serie, wo in einem Knast sich eine Prügelei anbahnt, weil jemand in ein heißes Getränk Babyöl reinspritzt und das schwimmt oben und dann schüttet er dem das ins Gesicht und das ist brennt wie Hölle, wenn so heißes Öl auf fast kochendem Essen ist. Und das hat mir echt schon in letzter Zeit oft die Lippen und den Gaumen zerstört, weil das Fett immer oben schwimmt und so ein bisschen heißer ist als das Gericht darunter.
Ich sag dir was, ich habe mir neulich nämlich extra diese Baguettes wieder geholt, diese Champignon-Baguettes von
Dr. Edgar, kann man ruhig sagen, ist keine Schleichwerbung.
Genau. Dann habe ich sie und ich habe gedacht, diesmal wartest du ab. Ich habe abgewartet, bis sie abgekühlt waren.
Und?
Ich habe immer mein ganzes Leben lang mir immer den Gaumen verbrannt und zwar immer mich geärgert. Diesmal habe ich abgewartet, bestimmt 10 Minuten, da habe ich reingebissen und da hat es nicht mehr geschmeckt. Was? Die funktionieren nämlich nur so. Die funktionieren nur, indem man sagt, und dann den Käse wieder rauszieht und dann wieder hinlegt und dann trotzdem 2 Minuten später wieder beißt. Wie so ein Süchtiger. Das funktioniert nur so. Wenn man die abkühlen lässt, dann schmecken die ziemlich fade und langweilig.
Und die sind sehr hart und ich glaube, der Körper braucht das Adrenalin, um die Geschmacksknospen zu aktivieren.
Genau, um zu denken, das ist was ganz Geiles, was man da gerade isst. Würde man nämlich einfach vernünftig abwarten, auch mit einer vielen Tiefkühlpizza, würde man denken, ja.
Das ist bestimmt so bei Dr. Oetker noch aus so einer irgendwie Zweiter Weltkriegs Zwangsarbeiter-Forschung irgendwie. Ja, da werden irgendwie Überlebensinstinkte freigesetzt. Und das Bistro-Baguette, das basiert auf Versuchen mit Menschen, die wir gemacht haben, in so zwielichtigen Bedingungen, in Zusammenarbeit mit der Waffen-SS. Und dann kam dabei raus, dass wenn Menschen Adrenalin ausschütten, dann schmeckt ihnen bestimmt das Essen besonders gut. Ist bei Dr. Oetker ja auch nicht ausgeschlossen. Also klar, ist eine offene Firma, die hat das alles toll aufgearbeitet und so, aber ist auch schon lange mit dabei und wie alle Firmen, die lange mit dabei sind, auch Adidas, ne? Klar, mitgehangen, mitgefangen. Ja, bei mir auf Platz 2, der großen 5 Alltagsfehler, ist analog
3 oder 2?
Bei mir ist es auf Platz 2, meine ich. Ich habe jetzt nur noch 2.
Ja, okay.
Oder? Nee, du bist dran! Du bist doch dran!
Ach so, du hattest gerade,
was ich hatte gerade, wir haben uns beide, weil wir das beide so fühlen konnten. Ich hatte das gerade, du bist dran.
Boah, ich hatte die Fernbedienung hinter dem Sofa.
Ja, aber jetzt bist du wieder dran. Ich hatte ja das, mein Gott.
Fast mein Platz 2, die Kartoffelreibe. Ich mache Kartoffelpuffer für die ganze Familie. Und ich habe dieses Ding. Und ich weiß, mit dem Daumen baller ich mir. Ich weiß genau, oh, jetzt ist es aber noch ein kleines Stückchen Kartoffel in der Hand. Jetzt muss ich aufpassen. Trotzdem reibe ich nochmal, weil ich alles rausholen will.
Hättest du eine Haushälterin, hättest du keine kaputten Daumen.
Das ist das Problem. Hätte ich eine Haushälterin, wäre dieser Daumen hier nicht immer aufgeraspelt. Genau an dieser Ecke hier, am Winkel oben. Weil du immer weiter reibst, weil du alles das effizient rausraspeln willst aus der Kartoffel und dir dann den Daumen auf blutig und dann kommt und dann tropft das Blut mit in die schon vorgeriebenen.
Und dann denkt man, das ist Familie, ist egal, die können auch ruhig mein Blut essen.
Kennst du das an diesem Reibeding, an diesem Viereck, an diesem großen was 4 verschiedene Reibefunktionen hat, was jeder wahrscheinlich in der Küche hat.
Ich habe mir letztens im Küchenfachgeschäft eine Reibe geholt. Ich hatte ja schon mal diesen komischen Tupper-Reiber, den habe ich aber dann irgendwann auf den Recyclinghof gebracht, weil er die Schublade blockiert hat. Ich habe dann aber wieder, nachdem ich jahrelang dieses Vierkant-Ding von Ikea wieder gebraucht habe, bin nochmal auf eine professionellere Reibe ausgewichen und die hat so einen Halt. Trotzdem ist das nicht befriedigend, weil man den erstmal verbummelt, der verschwindet in dieser Schublade, wo alles drin ist, wo man irgendwie nicht mehr genau weiß, was da drin ist. Und dann verschwindet der Halter immer, weil man nur die Reibe braucht. Und trotzdem ist noch ein dickes Stück übrig immer am Ende. Ist auch nicht befriedigend. Und die ist so hart, die ist so gut geschliffen, dass wenn man auf der ohne dieses Halterungsding, dann kannst du dir wirklich Stücke vom Finger abraspeln. Weil das so ein Solinger Messer.
Das steckt noch ein Stück Daumen in der Reibe.
Sind die vegane Kartoffelpuffer? Nee, sind nicht. Ist Daumen drin von mir.
Ja, muss man wirklich aufpassen. Das ist also jedenfalls, dein Platz 1 oder 2?
Nee, jetzt kommt mein Platz 2 und dann kommt dein Platz 1 und mein Platz 1. Mein Platz 2 ist analog zum Satz, ich brauche keinen Kabelprüfer, das ist noch viel häufiger. Ich brauche keine Wasserwaage.
Ach ja, ey.
Ich denke jedes Mal, ey, wenn ich das
stimmt.
Bin, ey, ich brauche keine Wasserwaage, ich bin nicht bescheuert. Ich gehe mal 3 Schritte zurück. Nee, so ist super. Mach mal Daumen dran, dann wird das Bild festgehalten, dann rutscht das Bild weg, der Daumen original rutscht weg und dann haust original du rein und dann denkst aber auch nicht daran, dass wenn du den Nagel reinhaust, dass auch natürlich der Winkel, wie du den Nagel reinhaust, dann beeinflusst, wie das Bild, und dann ziehst du, gerade wenn du so ein Leinwandbild aufhängst mit 2 Nägeln, ziehst du am Ende diese Nägel in den Leinwandrahmen so rein, dass es einigermaßen gerade hängt, aber du darfst das nie wieder anfassen, weil das halt total wackelig ist. Beim Erdbeben fällt das alles runter, die ganzen Picassos.
Und in der, manchmal habe ich auch mir ein Bild gekauft und hau dann einfach die Nagel schon mal stumpf so Mitte rein und sehe dann erst auf der Rückseite vom Bild, dass das zwei Aufhalterungen links und rechts und ein ganz anderes System. Aber Hauptsache erst mal den Nagel reinhauen. Ne?
Und? Und ich brauche keine Wasserwaage. Also auch dieses komplett das männliche. Kenn
ich absolut.
Ich brauche das nicht. Warum Wasserwaage? Quatsch, die hole ich nicht aus dem Keller. Hab ich mit dem Auge gemacht.
Das wäre nur ein kleiner Handschlag mehr gewesen. Ne? Ja. Und trotzdem ist man sich zu schade dafür, wenn man denkt, man ist jetzt ein ausgebildeter Mann des Lebens. Aber weit gefehlt. Mein Platz 1. Es ist der heiße Backofen. Ich habe mir eine Pizza drin. Ich finde mal wieder nicht meinen Handschuh. Ich habe einen so einen Backhandschuh. Ich nehme ein T-Shirt, es ist viel zu dünn. Ich greife rein, mir knallt die Pizza auf den Küchenboden, weil ich nach 2 Sekunden merke, viel zu heiß, viel zu dünner Stoff. Legendärer Klassiker, der mir oft im Leben schon passiert ist. Zu heißer Ofen. Diesen Back, ich habe 3 von diesen Dingern inzwischen. Und zwar immer nur einen rechten. Jetzt wollte ich mal einen linken haben.
Diese Backhandschuhe, meinst du?
Ja, wo man alles mit rausholt. Oder auch, dann mache ich so einen schönen bulgarischen Räuberauflauf. Ne? Mache ich gerne, speziell von mir.
Bulgarischer schön scharf. Räubereinlauf?
Ich sag immer, Auflauf. Es ist so ein Running Gag bei mir, ne? Um was Privates zu erzählen. Ich koche manchmal so einfach, wenn was über ist, so Kartoffeln und Gemüse. Und dann sage ich so, das ist hier nach einem alten Rezept von der Südtiroler Familie. Und so. Das ist ja immer, und dann gibt's manchmal, das ist der weltberühmte bulgarische. Es gibt den aber immer nur einmal, den Auftopf, Auflauf, den ich da mache, oder den Eintopf. Weil es einfach so random zusammengewürfelt ist. Und dann hole ich das Ding irgendwann raus, mache natürlich auch einen riesen Buhai. Jeder in der Familie kocht besser als ich, aber ich tue so, als wenn ich irgendwie der ganz große Koch wäre, wenn ich da mal überhaupt mich erbarme, in die Küche zu gehen und dann diese Sachen da rauszuholen. Und dann mit dem Shirt, mit dem alten schmutzigen Shirt aus dem Wäschekorb versuchen, irgendwie die seit 2 Stunden viel zu lange Auflaufform da irgendwie rauszuholen.
Und man ist nicht zu fein, Topflappen zu kaufen, weil man dafür auch keinen Haken hat und man möchte sich vor Freunden nicht blamieren, dass Topflappen in der Küche hängen und so. Und diese es gibt ja diese Silikonalternativen. Ich finde auch, wann ist das eigentlich Mode geworden, so viel mit Silikon zu backen? Und auch diese Silikonunterlagen und so, da habe ich auch keinen Bock drauf.
Gibt's bei mir nicht.
Nee.
Gibt's bei mir alles nicht.
Sehr gut.
Dein Platz 1.
Sehr guter, mein Platz 1 ist ein bisschen abstrakt. Ich mache immer wieder den Fehler, gegen minderjährige Computer zu spielen. Ich weiß, ich bin 43 Jahre alt. Meine Reflexe sind super, aber die werden natürlich kacken ab, wenn ich Mario Kart spiele mit Leuten aus meinem privaten Umfeld. Die muss mit denen nicht verwandt sein oder so. Aber die sind alle, wenn die jünger sind und wenn die minderjährig sind, wenn die sagen, ey, Jan, ich spiel mal eine Mario Kart, komm, ich spiel mal. Ja, gut, ja klar, was soll passieren? Ich habe schon Call of Duty gespielt, da warst du noch Suppe im Sack, Alter. So, was willst du von mir? Ich hab GTA 1, 2, 3 und 4 und 5 durchgespielt. Und du wartest noch auf GTA 6, weil du dann erst 16 bist. Ich krieg die, mach dich fertig. Never ever. Jedes Mal verliere ich, weil ich merke, wie schlechte Reflexe sind, dass die einfach diese kleinen Wichser auch alle Tricks kennen und sowas. Ich habe letztens Spider-Man 2 auf der PlayStation gezockt und da gibt's ja immer so komische Kampfsequenzen und dachte, ich bin voll der geile Macker, weil ich kenne die ganzen Moves und so. Und habe dann da mal so einen deutlich jüngeren Menschen reingelassen.
Das ist
unglaublich, wie kann das denn sein?
Das schafft man nur, solange die motorisch noch nicht in der Lage sind, das alles selber zu machen.
Ja, das dürfen aber die niemals erfahren.
Wenn die 5, 6, 7, 8 Jahre alt sind, hat man keine Chance.
Das dürfen die niemals erfahren. Dass das
Das ist jetzt keine Alltagsverletzung, aber ich weiß genau, es ist eine seelische Alltagsverletzung vielleicht.
Also er sagt ja auch nicht Verletzung, sondern Fehler. Also Sachen, wo man jedes Mal denkt, hey, komm, was soll passieren? Das dumme Kind, Alter, mit seiner scheiß Sportbrille, den mache ich fertig. Wenn du irgendwie bei Freunden bist, irgendwie so ein...
Denkst du das über die Kinder deiner...
Nein, ich denke, ich liebe Kinder. Kinder sind super. Ich mag Kinder total gerne, weil wir uns sehr... Hab mich auch nie weiterentwickelt.
Ich habe sogar eine eigene Ranch für Kinder, Neverland heißt die. Ich habe sogar eine eigene
Leute, Vorsicht. Wir müssen gleich nochmal über die neue Nickelodeon-Doku sprechen. Aber erstmal, erzähl ich dir gleich, nach dem Abbinder hier von
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
So, Triggerwarnung, sexualisierte Gewalt.
Oh, bitte nicht.
Ja, aber wenn wir schon mal anfangen damit und wir wollen es nicht drüber lustig machen, wir haben Michael Jackson hier besprochen, wir haben, das Thema taucht immer wieder auf, wenn es gerade mal irgendwelche interessanten Dokumentationen gibt. Ich habe diese Woche bei Max, das ist HBO früher gewesen, bei Max ist es heute, das ist auch der Sender, der die Michael Jackson Doku, wo du gerade von gesprochen hast, die Neverland Ranch, wo mal wirklich beleuchtet wurde, was da eigentlich los war, während wir ihn für den größten Star aller Zeiten gehalten haben. Und es gibt eine, ich glaube, 4-teilige Dokumentation über den Fernsehsender Nickelodeon und über das, was in den 90er Jahren da mit diesen ganzen Kinderstars passiert ist. Unter anderem ja auch Ariana Grande und viele andere, die man namentlich in Deutschland gar nicht so kennt, aber deren Gesichter man kennt. Und es beginnt in Folge 1, ich habe 2 Folgen davon schon gesehen. Es beginnt in Folge 1 und 2 vor allem damit, dass ganz viele Ausschnitte gezeigt werden, wie wahnsinnig sexualisiert und auch wirklich explizit sexualisiert die Stars von Nickelodeon gerade in den amerikanischen Formaten damals waren. Und man schaut sich das heute an und denkt so, das hat keiner gemerkt. Also wirklich von Ejakulationswitze mit irgendwelchen 12-jährigen, 13-jährigen, deutlich minderjährigen Darstellerinnen. Und dann wird beleuchtet ab Folge 1 in der Mitte, in welchem Umfeld eigentlich so dieser Fernsehsender entstanden ist, was das für Leute waren, die da gearbeitet haben. Ein zentraler Producer spielt eine Rolle. Ich bin, wie gesagt, erst bei Folge 2. Ich fand das aber sehr interessant.
Wo ist die Doku?
Die gibt's bei Max und es geht...
Pro7 Max oder was?
Nein, ist das? Max ist HBO, wo es.
Ach so, okay.
Ich schau mal kurz den Titel hier. Googelt der Chef noch selber. Die Doku heißt Quiet on Set und The Dark Side of Kids TV und beleuchtet eben die dunklen Seiten des Senders Nickelodeon, in dem Ren und Stimpy, ich glaube SpongeBob ist doch auch Nickelodeon, also ein völlig durchgeknallter Sender. Es gab damals eben...
Aber den gibt's doch noch, oder
nicht? Den gibt es immer noch und der Sender hat sich dazu auch geäußert mit so ein paar Null-Statements und alleine, wie illustriert wird, in was für einem Milieu und wie die Autorenschaft und hinter den Kulissen wie da miteinander umgegangen wurde, das ist doch schon sehr interessant und vor allen Dingen, mich hat es total geschockt, wie das vor aller Leute Augen passiert ist, wie bei Michael Jackson ja auch. Also man hat es jahrelang beobachtet, hat sich nichts dabei gedacht, weil man auf den Gedanken gar nicht kam. Und jetzt erfährst du wirklich mit deutlichem Abstand, dass es da dann doch ganz große Abgründe gab bei dem Fernsehsender Nickelodeon. Sehr zu empfehlen.
Krass. Muss man auch bereit sein für, ne?
Muss man bereit sein. Ist wie, na genau, Triggerwarnung. Das kann nicht jeder sich anschauen, aber es ist zumindest, wenn man sich für das Thema interessiert und vor allen Dingen für das System, das das möglich gemacht hat. Und das ist ja das eigentlich Spannende. Dass es einfach damals als völlig normal galt und man echt den Abstand braucht, das zu reflektieren. Und heute guckst du dir das da an als Erwachsener und denkst so, what the fuck was going on? Das kann noch nicht sein. Und einige Sachen hat man auch so diese Quirkiness und diese überdrehte Slapstick-Art, das hat man irgendwie so im Kopf. Aber das ist dann
ja, generell, sag ich mal, 90er Jahre auch Popmusik und so. Ne? Guck dir Britney Spears erstes Video an, womit sie berühmt wurde. Im Schulmädchen-Auto-Outfit damals 17 Jahre war damals auch eine Sache, wo man auch echt verwundert war auf einmal. Aber das war so ein Next Step in der Popkultur, was da gemacht wurde. Und das ging alles immer um Lolita sein und ähnliches. Ja. Ist natürlich jetzt auch das Thema am Ende unserer Sendung.
Ja, sorry, aber es
vor Ostern. Recht, aber trotzdem, frohe Ostern, ihr seid auf dem Stepper, ihr seid unterwegs oder ihr macht gerade Geocache oder wie das heißt und sucht irgendwelche imaginären
Ostereier. Sucht Bernhard Hohecker, der sich in einem Zaunfall versteckt hat.
Im Wald oder was weiß ich. Oder ihr habt euch verlaufen und seid gerade im Wald, dann habt ihr aber immer noch diesen Podcast, hört ihn auch mal von vorne und lauft einfach zurück in die andere Richtung. Was auch immer ihr heute noch macht, macht was Schönes und vielen Dank, dass wir euch eine Stunde wenigstens heute begleiten durften am Ostersonntag oder am Ostermontag. Wir sind auch an den Feiertagen, natürlich, dann natürlich.
Natürlich sind wir für euch da. Wir haben immer geöffnet wie so eine Tankstelle oder so ein Kiosk.
Mhm. Und Mittwoch gibt's dann die
Glenn Danzig. Endlich.
Special, genau. Und noch vieles mehr. Ich glaube, es wird nächsten Mittwoch wieder eine dieser Sendungen.
Ja. Diese Sendung heißt, die Düse ist verstopft vielleicht?
Das ist ein Osterei in der Düse.
Ein Osterei in der Düse? Ich weiß, ist das nicht
so. Du hast doch ein Osterei in der Düse.
Ist das nicht ein bisschen zu volkstümlich? Wollen wir wirklich uns so auf dem Podcast-Markt positionieren?
Nee.
Komm, die Zeit haben wir jetzt noch.
Die Zeit haben wir jetzt. Was hatten wir denn noch an starken Themen heute?
Den geht die Düse. Olli und Jan hören auf. Nee.
Ich glaube, denen geht die Düse.
Ich glaube, denen geht die Düse. Wieder viele Tag24-Journalisten sitzen mit stenografierend vorm Podcast und melken Geschichten ab für ihr Boulevardblatt.
Ja. Habt schöne Osterferien. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen frei. Könnt euch ein bisschen ausruhen vielleicht. Das gönne ich euch von Herzen.
Macht's gut, Leute. Bis Mittwoch.
Macht's gut. Tschüss.